lese den Predigttext nach der Übersetzung der Basisbibel aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Und ihr könnt mitlesen. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Liebe Schwestern und Brüder, gemäß dem Kirchenkalender befinden wir uns in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. In dieser Zwischenzeit ereignet sich das, was wir soeben im Predigttext gehört haben. Es ist der erste Tag der Woche, also Sonntag. Es ist Abend geworden. Die Jünger, die Nachfolger, die Schüler Jesu haben sich in einem Haus zusammengekauert. Und sie haben die Tür des Hauses ängstlich hinter sich verschlossen, und wenn das Haus irgendwie so Fensterläden gehabt haben sollte, dann haben sie die bestimmt auch zugemacht. Und dann hocken sie nun in diesem Raum, Fenster und Türen verrammelt, denn sie haben Angst. Zweifel und Unsicherheit treiben sie um. Sie haben auch Grund dazu, Angst zu haben. Ihr Herr und Meister ist auf schreckliche Weise ermordet worden, und warum sollten sie verschont bleiben? Sie fragen sich: Was soll jetzt bloß aus uns werden? Ich kann das in gewisser Weise nachempfinden, sicherlich nicht in dieser extremen Form, aber manchmal kommt man in solche Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß. Und dann möchte man sich am liebsten in seine vier Wände verkriechen, die Bettdecke über den Kopf ziehen und sich einschließen und an nichts mehr denken müssen. Und ich denke, liebe Gemeinde, wenn ich das so sage, das kann auch ein Bild sein, eine Zustandsbeschreibung für christliche Gemeinde. Da sind ja Jünger versammelt in diesem Haus. Das ist eine Art von Gemeindeversammlung. Und die Jünger haben sich nach außen hin ängstlich abgeschlossen, abgeschottet. Die Gemeinde als nach außen hin ängstlich verschlossene Gesellschaft. Solche Gemeinden gibt's schon, oder? Wir gehören natürlich nicht dazu. Oder vielleicht doch. Die Jünger in unserem Bericht nach dem Johannesevangelium tun aber trotzdem etwas ganz Wichtiges, was wir nicht übersehen wollen. Sie bleiben in dieser schwierigen, ungeklärten, angstmachenden Situation beieinander. Die Jünger erleben die schwerste Krise ihres Lebens. All ihr Hoffen, Arbeiten, Glauben scheint umsonst gewesen zu sein. Sie fragen sich: Wie konnte es so weit kommen? Was soll jetzt aus uns werden? Warum tut Gott uns das an? Von den Jüngern in unserem Beispiel können wir lernen: In allem Fragen und Zweifeln bleiben sie trotzdem beieinander. Sie laufen nicht auseinander, sie kehren einander nicht den Rücken. Und deshalb, weil sie auch in dieser schwierigen Situation beieinander bleiben, liegt auch eine große Verheißung auf ihnen. Denn wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, so hat er es versprochen. Und genau diese Verheißung erfüllt sich an den Jüngern, wie wir das eben gelesen haben. Jünger haben sich eingeschlossen, verrammelt da in diesem Haus. Dort kauern sie sich zusammen und plötzlich erscheint Jesus mitten unter ihnen. Auch die verschlossenen Türen können ihn nicht daran hindern. Jesus ist ja in eine neue, eine ewige Seinsweise hinein auferstanden. Die physikalischen Gesetze gelten für ihn nicht mehr. Es wird in allen Geschichten deutlich, die die Bibel vom Auferstandenen erzählt. Für Jesus, den Auferstandenen, sind verschlossene Türen kein Hindernis mehr. Das ist eine Erfahrung, die wir auch heute machen können. Es gibt ja solche Situationen, wo wir das Gefühl haben, vor verschlossenen Türen zu stehen, Situationen, die uns ausweglos erscheinen, wo wir nicht weiterkommen. Dann sehen wir uns vielleicht nach einer offenen Tür, einem Ausgang, einem Ausweg, aber die Türen scheinen alle verschlossen zu sein. Und manchmal machen wir das selber so, wie das von den Jüngern auch beschrieben wird in unserem Text. Wir ziehen selber die Türe hinter uns zu, weil wir Angst haben vor dem, was uns draußen womöglich erwartet. Wir igeln uns ein. Aber was für ein Leben ist das, ständig hinter so verschlossenen Türen? Darum finde ich das ganz wunderbar, dass es für unseren Herrn Jesus keine verschlossenen Türen mehr gibt. Keine Situation ist für ihn so fest verschlossen, als dass er uns darin nicht begegnen könnte. Es gibt für Jesus kein unüberwindliches Hindernis. Das erleben die Jünger in unserer Geschichte. Den nicht einmal der Tod aussperren konnte, wie könnte für den eine verschlossene Türe ein Hindernis sein? Und so kommt Jesus in das ängstlich verschlossene Haus und das ängstlich verschlossene Leben seiner Jünger hinein. Und dann begrüßt sie der Herr Jesus mit dem Friedensgruß, der damals üblich war, der bis heute üblich ist, aber der im Munde Jesu keine hohle, leere Begrüßungsfloskel ist, sondern genau das, was die Jünger nötig haben. Und dann auch erleben, Friede sei mit euch. Nachdem er das gesagt hat, zeigt er ihnen seine durchbohrten Hände und seine verwundete Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie ihren Herrn Jesus sahen. Wenn Jesus hinter den verschlossenen Türen unseres Lebens auftaucht, dann wird Friede. Friede sei mit euch. Jesus selbst ist dieser Friede, der mit uns ist. In bangen, dunklen Tagen, Nächten tritt Jesus zu uns in unser Leben und will uns Frieden schenken. Ich kann das auch so für mich persönlich sagen. Ich kenne keine tiefere, keine schönere Erfahrung als die, dass Jesus in mein Leben tritt, besonders in den Situationen, wo es besonders nötig ist und wie ich merke, dass sein Friede mich erfüllt. Dann werde ich froh. Hoffe, dass ihr das alle auch schon so erlebt habt. So wie die Jünger das damals auch erfahren haben. Die Jünger waren voll Freude, als sie ihren Herrn sahen. Auffälligerweise wiederholt Jesus noch einmal seinen Friedensgruß. Kommt nicht etwa davon, dass der Evangelist Johannes beim Aufschreiben irgendwie einen Fehler gemacht hat, dass er übersehen hat, dass er das eben schon mal berichtet hat. Ich glaube, das ist ganz bewusst so geschehen, von Jesus so ausgesprochen. Ich verstehe es so, dass es da nochmal um eine zweite Dimension, eine zweite Portion von Frieden geht. Shalom Alechem, sagt Jesus in hebräischer Sprache. Shalom, das ist das umfassendste hebräische Wort für ein geheiltes Verhältnis von Gott und Mensch, auch von einem geheilten Verhältnis der Menschen untereinander. Vielleicht können wir uns das am besten mit dem Kreuzeszeichen merken und verdeutlichen. Friede soll werden im Verhältnis von Gott zu uns Menschen. Das ist die Vertikale, und Frieden soll werden in der Horizontale von Mensch zu Mensch. Dieser Shalom beinhaltet zum einen Frieden, dann eben auch Vergebung, Versöhnung, Gerechtigkeit und Liebe. All das wird mit dem Friedensgruß ausgesagt. Und wenn Jesus diesen Shalom seinen Jüngern ein zweites Mal zuspricht, dann verbindet er einen Auftrag damit, einen Dienst. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich euch jetzt. Das heißt, wir bekommen einmal Frieden für uns selbst und dann noch eine Portion Frieden, den wir weitergeben dürfen in die Welt. Menschen, die ein ängstlich verschlossenes Leben führen, denen dürfen wir von dem erzählen, der Frieden schenkt, der uns immer wieder begegnen will hinter unseren ängstlich verschlossenen Türen. Diesen Auftrag, Jesu Botschafter zu sein, Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit, Liebe in die Welt zu tragen, diesen Auftrag können wir gar nicht ernst genug nehmen. Um der Menschen willen und auch um unser Selbst willen. Jemand hat einmal zu Recht formuliert, im Reich Gottes haben wir alles nur, wenn wir teilen. Im Reich Gottes haben wir alles nur durch Teilen. Wenn wir den Frieden Gottes, den Jesus uns geschenkt hat, nur für uns selbst behalten wollen, riskieren wir, dass wir ihn auch für uns selbst verlieren. Eine Gemeinde, die sich nur noch um uns selbst dreht, um ihre schönen Erfahrungen, vielleicht auch um die leidvollen Erfahrungen, die aber darüber ihre Sendung in die Welt vergisst, der wird, um dieses Bild weiter zu benutzen, dreht sich immer um uns selbst, und dann wird der Gemeinde schwindelig, so lange, bis sie dann irgendwann vom vielen Drehen um sich selbst hinfällt, umfällt. Ich glaube, Ähnliches kann es auch bei einzelnen Christen geben. Wer das nicht mehr nach außen hin lebt und weiter vermittelt, was ihm von Jesus geschenkt worden ist, der riskiert es auch für sich selber zu verlieren. Darum nennt Jesus die Friedensstifter. Die Friedensmacher, steht da wortwörtlich, die nennt er selig, weil sie das Geschenk des Friedens weitergeben und nicht für sich behalten. Darum werden auch die Barmherzigkeit erlangen, die selber barmherzig sind. Friede sei mit euch, sagt Jesus den Jüngern. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich euch jetzt. Und dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, indem der Auferstandene seine Jünger anhaucht, erweckt er seine Jünger zu neuem Leben. Er befähigt sie zum Werk, zum Dienst, in das er sie gesendet oder berufen hat. Manche von euch kennen vielleicht den Pastorenkollegen Michael Rode, der ist promovierter Alttestamentler. Ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört zum Thema gutes Leben im Alten Testament. Diesen Vortrag hat er unter anderem an die Schöpfungsgeschichte erinnert, daran, dass Leben bedeutet, dass Gott uns seinen Atem einhaucht, dass er ihn in uns hineinbläst. Wir leben, weil Gott uns beatmet. Ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil Leben bedeutet Atmen, und zwar Einatmen und ausatmen. Das Einatmen steht für mich sinnhaft für die Wendung nach innen. Das ist die innere Sammlung, die die Gemeinde zum Leben braucht. Allerdings eine Gemeinde, die meint, nur von der inneren Sammlung leben zu können, die quasi immer nur bei sich selber bleibt und in sich selbst hineinschaut und sich selbst beatmet. Wenn einer immer nur einatmet, dann hyperventiliert er irgendwann und dann wird ihm schwindelig und im schlimmsten Fall wird er ohnmächtig. Leben bedeutet Einatmen und Ausatmen. Das Ausatmen steht für mich so für die Wendung nach außen. Das ist unsere Sendung, unser Auftrag in der Welt. Und auch an dieser Stelle sei dazu gesagt, nur vom Ausatmen kann eine Gemeinde auch nicht dauerhaft leben. Beides gehört zusammen, Einatmen und Ausatmen, Sammlung und Sendung. Und so spricht Jesus seinen Jüngern dann eben auch zweimal seinen Frieden zu, einmal für sie selbst und einmal für ihre Sendung. Und dann haucht er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, den lebendig machenden Geist Gottes. An anderer Stelle sagt Jesus dazu: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In unserer Sendung, in unserem Dienst überlässt uns Jesus nicht uns selbst, und das aus gutem Grund. Wer es versucht hat, das alles aus eigener Kraft zu machen, Botschafter Jesu zu sein, der wird schnell merken, wie er an seine Grenzen kommt. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns dabei hilft, unsere Sendung zu leben. Ein letztes: Durch den Heiligen Geist stattet uns Jesus mit einer schier unglaublichen Vollmacht aus. Er sagt: Wem ihr die Schuld vergebt, dem ist sie vergeben. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, dem ist sie auch nicht vergeben. Für mich zum einen wichtig für den Dienst der Seelsorge, den wir als Nachfolger Jesu haben. Ich sage es bewusst so, als Nachfolger Jesu, nicht nur der Pastor hat den Dienst der Seelsorge oder die Gemeindeleitung, sondern wir alle, die wir Jesus nachfolgen. Und wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann dürfen wir den Menschen im Namen Jesu Vergebung ihrer Schuld zusprechen. Und Gott wird ihnen ihre Schuld nicht anrechnen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und als ich so drüber nachgedacht habe, hatte ich noch so ein paar Szenen vor Augen, wo Menschen bei mir in der Seelsorge waren und unter Tränen von ihrer Schuld erzählt haben. Und ich ihnen dann im Namen Jesu Vergebung ihrer Schuld zusprechen konnte. Wunderbar ist das. Die Vollmacht, Vergebung von Sünde auszusprechen, ist ein wichtiger Dienst für die Seelsorge. Es hat aber auch etwas mit unserem missionarischen Dienst zu tun, dem wir Menschen mit der Liebe Gottes in Jesus Christus bekannt machen. Geben wir ihnen die Chance, ihre Schuld bei Gott loszuwerden, ihre Gottlosigkeit, ihre Verlorenheit. Das ist der tiefste Sinn des Auftrags Jesu an uns. Jesus möchte durch uns zu anderen Menschen kommen. Auf diese Weise üben wir diese Vollmacht aus, dass Menschen Vergebung zuteil wird. Das ist wohlgefällig vor Gott und unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Einladung, diese Aufforderung lasst uns mitnehmen in die neue Woche und darüber hinaus. Jesus spricht seinen Jüngern Frieden zu: Friede sei mit euch. Und diesen Frieden sollen wir mit anderen Menschen teilen. Friedensstifter sollen wir sein. Und dann lasst uns das Leben in den nächsten Wochen und uns dann davon einander berichten, was für Erfahrungen wir gemacht haben als Friedensstifter im Namen Jesu. Und dann lasst uns davon erzählen, was wir da so erlebt haben. Reich Gottes haben wir alles nur durch Teilen. Amen.